Also wir haben wahnsinnig großen Respekt vor dem, was wir da in den deutschen Kommunen bei den Smart Cities Teams sehen, die wirklich, die einfach eine kleine Speerspitze sind für das, was eigentlich möglich ist. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend.
Hi, willkommen bei Ecologies, dem Podcast für Nachhaltigkeit und digitale Kultur. Angesichts des Klimawandels oder besser gesagt der Klimakrise sind gerade Städte ganz vielen verschiedenen Herausforderungen unterworfen. Hier denken wir an extreme Hitze oder extrem viel Regen, der eben ja so flächenversiegelt, wie unsere Städte leider sind, dann nicht abfließen kann und auch zu Überflutungen und solchen Dingen führen können. Und natürlich geht es nicht nur um ökologische Herausforderungen, ökologische Probleme, die es zu lösen gilt, sondern auch um soziale und gesellschaftliche Probleme, die in der Stadt auftreten. Wie macht man eine Stadt lebenswert? Wie sorgt man dafür, dass es genug Parks und öffentliche Räume gibt, in denen sich Leute treffen können? Die Antwort auf diese ganz verschiedenen Herausforderungen soll die sogenannte Smart City sein. Und Smart Cities sollen genau das leisten, worum sich dieser Podcast dreht: digitale Technologien dazu benutzen, um Städte nachhaltiger zu machen. Und genau darüber, über Smart Cities, möchte ich in dieser Folge mit Lisa Dreier sprechen. Viel Spaß. Lisa, schön, dass du da bist.
Hallo Nikolas, schön, dass ich da sein darf.
Heute sind ja viele Dinge smart in unserem digitalen Leben. Städte sollen jetzt auch smart werden. Was steckt eigentlich hinter dem Konzept der Smart City? Darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen.
Ja, ich finde gleich mal steile, große Frage am Anfang. Die Smart City, die gibt es ja quasi nicht so als eine Idee, sondern das ist eigentlich ja eher ein Buzzword und das kann relativ viel heißen, je nachdem, aus welcher Ecke das irgendwie betrachtet wird. Und für mich gibt es da so zwei zentrale Zugänge. Entweder du siehst das so sehr aus der Technik-Ecke. Da ist quasi dann, wenn man das mal sehr platt ausdrücken möchte, Technik die Lösung für all unsere Probleme in unseren Städten.
Genau, das oder hatte ich befürchtet mit meiner provokativen Frage, dass das so ein Buzzword und so eine Technik-Utopie ist. Wir haben jetzt die Lösung
genau.
Für alles. Ja, okay.
Genau, die Lösung für alles. Oder man dreht das halt eher so um und sagt, okay, wie kann uns Technik wirklich helfen? Also wie können wir uns Technik zunutze machen und wie kann Technik eher so ein Mittel zum Zweck werden, als dass es ein Selbstzweck sozusagen ist. Also wie können wir Technik so harnessen, dass wir unterstützt werden bei all den großen Problemen, die uns in unseren Städten gerade begegnen.
Ja, das ist ja auch das zentrale Thema des Podcasts. Ne? Deshalb würde ich gerne mit dir sprechen, wie gehen Digitalisierung und Nachhaltigkeit eigentlich zusammen? Also KI frisst nicht nur Strom, sondern KI und andere digitale Technologien können eben auch was Sinnvolles für Nachhaltigkeit tun und in dem Fall eben Städte voranzubringen. Wann ist denn das Konzept so ein bisschen entstanden? Wann taucht der Begriff das nicht das erste Mal, aber wann wird er so wichtig und relevant und in welchem Kontext können wir das mal so ein bisschen lokalisieren? Vielleicht auch um den Hype oder die falsche Verwendung des Begriffs so ein bisschen einzudämmen.
Also man kann sogar halbwegs gut nachtracken, wann der Begriff so zum ersten Mal aufgekommen ist. Das ist so in den frühen 2000ern gewesen. Aber die Idee, dass uns Technik bei der Entwicklung unserer Städte helfen kann, die ist eigentlich auch schon relativ, also ist deutlich älter. Das kommt eigentlich so wirklich aus dieser, ja, wenn man so möchte, technokratischen Ecke, dass man die Stadt auch als nur einen von vielen Prozessen verstanden hat. Ja, also es ist quasi ein großes System und Systeme können gesteuert werden. Und indem ich da mehr Technik reinstecke, dann lassen sich solche Systeme auch verbessern. Das war so ein bisschen so die Grundannahme und das hat sich eigentlich schon so in den 50ern und 60ern entwickelt. Damals eigentlich noch ziemlich stark so geprägt von militärstrategischen Überlegungen, wie man so Truppenbewegungen besser steuern kann zum Beispiel. Und diese Überlegungen sind natürlich irgendwann auch in weitere Infrastrukturplanungen übergegangen und vielleicht sagt ihr, der Begriff Kybernetik sagt ihr ja auch was, das
ja,
kam
natürlich
ja gerade so in den 60ern auf und das geht ja auch einher mit den entsprechenden technologischen Entwicklungen zu der Zeit, also so die ersten groben Computermodelle sind entstanden und die Verarbeitung von Daten ist sozusagen einfach in einem größeren Maße möglich gewesen und das hat sich einfach auf viele verschiedene Bereiche übertragen lassen und Menschen sind ja auch neugierig und wollen irgendwie rausfinden, wie sie das, was sie gerade neu entdeckt haben, in verschiedenen Ecken anwenden können. Dann macht das ein bisschen Sinn, dass man das auch auf seine Umwelt irgendwie übertragen möchte. Das klingt jetzt irgendwie ganz niedlich, aber ist natürlich nicht immer nur niedlich gewesen.
Ja,
gerade wenn man sich so überlegt, okay, eine Stadt ist halt einfach ein System und ich gucke nur auf das Systemische und nicht auf die Menschen, die dort wohnen. Und das war eigentlich so die vorherrschende Idee, die sich so, ja, dann in den 90ern und 2000ern ganz besonders stark dann entwickelt hat, weil die großen Tech-Unternehmen vorneweg Cisco und IBM, das waren eigentlich so die ersten festgestellten, wir haben Messinstrumente, wir haben Messtechnik und unsere Städte werden immer größer, schwieriger zu managen. Da könnte ja auch ein Absatzmarkt für diese Technik sein, wenn wir das sozusagen in das Stadtmanagement mit reinbringen und haben da relativ viel Man- und Budgetpower reingesteckt, um Städten neue Technik für ihr Management, für das Infrastrukturmanagement vor allem zu verkaufen. Und das war so die erste Zeit, in der diese Smart City-Idee auch aufgetaucht ist. Und man kann das relativ gut so einpinnen, auch in der Literaturwissenschaft und in der Forschung, dass 2009 so dieser Begriff wirklich so auch als das verstanden wird, wie wir es heute eigentlich diskutieren. Dann gab es noch unterschiedliche Ansätze, Informational City, Silent City, aber die Smart City hat sich dann irgendwann so als der zentrale Begriff herausgeschält.
Okay, super. Das ist ein total kompakter Bogen. Wir sehen wieder die Kybernetik, haben wir auch mal gestriffen in einer Folge am Anfang, die Steuerungs- und Regelungswissenschaft, ne, die scharf ist auf Systeme und sie durch besser zu verstehen, indem man Muster in Daten erkennt und solche Dinge. Mit welchen Tools hat man da damals genau gearbeitet? Kannst du dazu was sagen? 60er, 70er ist ja relativ früh, was den Computer angeht. Zweiter Schritt auch interessant, ne? Die 80er, 90er, da werden Computer ja auch bei den normalen Endbenutzern ein bisschen präsenter und ziehen in die Wohnzimmer ein. Das sind so die zwei Wellen. Mit was für Tools oder was für Dingen arbeitet man da am Anfang?
Lochkarten. Das ist eigentlich so das zentrale Medium gewesen, was sozusagen die Daten irgendwie in diese Gehirne gebracht haben. Das waren ja dann im Endeffekt auch nur elektrotechnische Anlagen. Und über diese Lochkarten hat man sozusagen diese ersten Informationsstücke mit reinbringen können. Und man hat das dann schon auch angefangen oder zu versucht anzufangen, mit sowas wie Sensorik zu arbeiten. Aber das war wirklich noch sehr, sehr rudimentär. Hat sich dann aber gerade über die 80er ziemlich schnell entwickelt. Also gerade in der Entwicklung der IKT, also der Informations- und Kommunikationstechnologie, das ist eigentlich eine relativ parallele Entwicklung von dieser Technologie. Und natürlich dann des Internets. Das ist dann natürlich auch ein ziemlich zentraler Baustein gewesen.
Ja, und die Rechenleistung und Verfügbarkeit von Daten haben wir auch in der KI-Folge schon mal drüber gesprochen. Das ist genau. Ja auch immer die treibende Kraft. In den 60ern waren Computer, haben noch ganze Räume gefüllt. Heute hat man viel mehr Rechenkapazität in der Hosentasche mit jedem Smartphone.
Genau, und das Smartphone, das ist natürlich auch so ein ganz wesentlicher Treiber gewesen von diesen Ideen der Smart City, ne? Dass sozusagen auch die Daten, die Informationen aus den Daten einerseits bei den Menschen auch ankommen und andererseits aber auch durch Menschen dann irgendwann generiert werden können, um das mal so ganz kurz zu fassen. Von daher ist dann auch gerade mit dem Aufkommen der Smartphones und der weiten Verbreitung von Smartphones auch diese Smart-City-Konzept weiter explodiert. Also wenn man sich mal so die Kurve anguckt, wie zum Beispiel der Suchbegriff der Smart-City sich entwickelt hat und auch wie so die Literatur sich dazu entwickelt hat, gibt es einen wahnsinnigen Sprung zwischen 2014 und 2016. Ja, und das ist gerade nochmal so eine Zeit, wo ja das iPhone und Android sich nochmal deutlich stärker in der Breite.
Ja, 2014, weiß ich noch, habe ich mein erstes iPhone gekauft und das war für mich auch so ein iPhone-Moment, wie man heutzutage sagt.
Völlig also verrückt.
Persönlich. Völlig verrückt. Ja, und das ist ja auch das Device, mit dem man sich durch die Stadt bewegt, ne? Sei es, um ein neues Café zu finden, um Google Maps zu checken. Und das Ganze hat natürlich immer mit Sensorik, Lokalisierung und diesen raumbezogenen Dingen eben zu tun. Super interessant. Kurze persönliche Frage, bist du eigentlich so der Gadget-Typ oder interessierst du dich für digitale Technologien in deinem Alltag? Welchen Stellenwert haben die da? Hast du noch was anderes als ein Smartphone in der Hand, wenn du durch die Stadt gehst?
Also ich glaube, ich bin schon das, was man technikaffin bezeichnen
könnte. Ja, genau, so ist immer der schöne Begriff.
Ich bin einfach ziemlich neugierig und will immer einfach verstehen, was vor allem hinter Ideen und Hypes natürlich auch steckt. Das ist, glaube ich, meistens so mein zentraler Antrieb. Das heißt, ich bin schon immer gerne mit dabei, einfach mal Tools auszuprobieren. Ich lasse die aber auch ziemlich schnell fallen. Also ich glaube, ich bin nicht so ein typisches Hype-Girl, was solche Themen angeht. Ich habe da aber auch keine Scheu davor. Und ich glaube, das ist, wenn man sich irgendwie auch wissenschaftlich damit beschäftigen möchte, vielleicht gar nicht so eine schlechte Grundvoraussetzung. Das heißt, ich habe zwar eine Neugierde da, aber ich lasse mich nicht so schnell verführen. Und so viele smarte Tools in meinem Zuhause habe ich nicht. Ich habe eine Laufuhr, muss ich zugeben. Damit kriegt man mich ja dann schon so mit so ein paar tollen Zahlen und ein paar Bildchen.
Kommen wir nochmal näher zu den Smart Cities. Warum braucht man eigentlich gerade digitale Technologien und digitale Tools, um Städte besser zu machen? Was können die, was analoge Tools so nicht können? Was erhofft man sich davon? Was sind so konkrete Anwendungssachen?
Für mich gehören da eigentlich so zwei zentrale Punkte zusammen. Ich glaube, gerade wenn wir über Tools sprechen, dann vergisst man oftmals, dass ein Tool immer nur mittels Daten funktioniert. Und eigentlich ist ja das große Potenzial, das in diesen neuen oder neueren, ne, jetzt haben wir schon darüber gesprochen, dass es das ja auch schon seit mehreren Jahrzehnten gibt. Aber was in diesen neueren Technologien steckt, ist ja eigentlich die Erschließung von Daten und das Verarbeiten von Daten auf eine Art und Weise, wie wir das bisher mit unseren rein menschlichen Fähigkeiten bisher nicht geschafft haben. Also einerseits Daten wirklich zu bekommen und andererseits diese Daten dann auch wirklich ja schnell zu verarbeiten und auch auf eine Art und Weise, wie es einfach die analoge Rechenleistung nicht könnte. Um das vielleicht mal irgendwie so konkret zu machen, ich finde immer so ein ganz niedrigschwelliges Beispiel ist so das Wassermanagement in unseren Parks. Mhm. Jeder kennt ja das Grünflächenmanagement oder das Grünflächenamt, ne?
Ja, genau.
In einer Stadt. Und die sind ja auch dafür zuständig, dass unsere Bäume in den Parks und die Pflanzen und die Sträucher möglichst viel Wasser haben. Und die haben sich natürlich im besten Fall über die Jahre auch irgendwie so ein gutes Gespür angeeignet, wann sie gießen müssen. Aber trotz alledem fahren die natürlich meistens relativ weite Strecken ab und gießen natürlich so ein bisschen, so wie es halt irgendwie scheinbar Sinn macht.
Und, nach Gefühl.
Nach Gefühl, schon so ein bisschen. Ich will dir nicht so nahe treten. Also die haben da natürlich schon ihre Bewässerungspläne ausgearbeitet. Können natürlich irgendwie auch mit einrechnen, es hat geregnet lange oder nicht. Aber natürlich können die trotzdem irgendwie feststellen, ups, ist doch noch ein bisschen nass hier, muss ich nicht gießen. Also fahre ich irgendwie den nächsten Baum an oder, ah ja, Mist, okay, hätte ich doch 2 Tage früher schon zum Gießen kommen müssen. Und so eine ganz, finde ich, sehr einfache, smarte Lösung sind dann einfach Sensoren, die Bodenfeuchte messen oder direkt auch in den Bäumen stecken und die Luftfeuchte oder sowas messen und die natürlich auch aufgenommen haben, wie viel hat es geregnet, wie viel Restfeuchte hängt da noch. Und es gibt einfach einfache Dashboards, die dann in diesen Grünflächenämtern den ziemlich genau ausspielen können, wie ist denn jetzt gerade noch das Wasserreservoir, welcher große Baum hat vielleicht einfach besonders viel Durst und das heißt einerseits kann man einfach sehr viel gezielter zum Gießen fahren und du kannst natürlich auch Wasser sparen. Das heißt, durch weniger Ausfahrten sparst du im besten Fall auch noch ein bisschen Energie ein und unsere Städte sind irgendwie notorisch auch unterbesetzt. Du sparst dir bestenfalls auch irgendwie ein paar Leute ein, die du eh nicht hast, die dann einfach nur einmal am Tag ausrücken müssen und vielleicht ein bisschen Pause machen können.
Mhm. An der Stelle nimmt dann auch vielleicht KI sogar den Landschaftsgärtnern und den netten Männern vom Grünflächenamt die Arbeit weg. Aber ja, also es geht um Sensorik erstmal, ne? Daten zu erheben, Daten zu verarbeiten, diese Daten irgendwie visualisierbar zu machen. Ne? Wie ist der Feuchtigkeitszustand meiner öffentlichen Parks und Grünanlagen und das dann effizienter zu machen und besser zu machen. Klar.
Genau. Und der zweite Teil, den man, glaube ich, oftmals so ein bisschen vergisst, weil das nicht so sichtbar ist, ist einfach, dass man verschiedene Bereiche in unseren Städten, also tatsächlich einfach viel verschiedene Arbeitsbereiche, Fachbereiche, Ämter und deren Tätigkeiten, dass man das miteinander verknüpfen kann. Denn oftmals ist ja auch so ein bisschen so die Herausforderung, die 1000 verschiedenen Prozesse, wenn wir jetzt in der Sprache bleiben, die in so einer Stadt und dem Management dieser Stadt, dem Erhalt der Stadt, dem Ermöglichen des guten Lebens in unseren Städten, die dafür irgendwie nötig sind, die bestenfalls ein bisschen zusammenzubringen, um dadurch eben zum Beispiel effizienter zu werden, Ressourcen zu sparen oder auch einfach den Menschen den Alltag leichter zu machen.
Das ist interessant. Also mit Smart City Tools fühlt man nicht nur der eigenen Stadt den Puls gewissermaßen über Sensoren, sondern man macht auch ein Stück Verwaltungsmodernisierung, kann man so
auf
sagen.
Auf jeden Fall. Oder also eigentlich ist das so ein ganz zentraler Baustein, ja.
Okay. Ja, so einfach, so wichtig. Kommen wir noch mal ein bisschen zu dir. Wir haben dich noch gar nicht so richtig vorgestellt. Du arbeitest für das Deutsche Institut für Urbanistik. Ich habe mal nachgeschlagen in einem Arbeitsbereich mit einem bisschen komplizierten Titel, nämlich Koordinierung, wie das so ist, ein bisschen bürokratisch, die Koordinierungs- und Transferstelle Modellprojekt des Smart Cities. Was macht ihr da genau?
Wir kürzen das immer ab als KTS, MPSC, weil der Titel so lang ist. Wir sind da Teil eines ziemlich großen deutschen Förderprogramms. Also wir sind sozusagen auch Dienstleister für den Deutschen Bund, der mit den Modellprojekten Smart Cities das größte deutsche Förderprogramm für Digitalisierung in der Stadtentwicklung schon, jetzt muss ich rechnen, vor 6 Jahren aufgesetzt hat.
Ah, okay.
Und in diesen... Das sind dann 3 Förderstaffeln, nennt man das, also 3 Kohorten an Kommunen, Und da insgesamt 73 Kommunen in Deutschland mit sehr viel Geld fördert, das sind insgesamt 830 Millionen Euro, die an diese 73 Modellkommunen geht, die beispielhafte Lösungen für den Einsatz von smarten Technologien in der Stadtentwicklung ganz konkret austesten sollen. Und zwar auf eine Art und Weise, dass möglichst alle anderen Kommunen in Deutschland, das sind ja 11.000 Kommunen in Deutschland, ja, davon lernen können. Also die sollen wirklich so auch Modellsoftware entwickeln, die ziemlich einfach dann für andere zu implementieren ist. Aber die sollen vor allem auch erklären, wie dann diese Prozesse funktionieren, wenn man auf einmal mit abgefahrenen digitalen Ideen durch die Stadtverwaltung brettert und im besten Fall eben versteht, okay, ich kann damit nicht durchbrettern, sondern es ist ein ganz langer Prozess und ich muss vor allem ganz behutsam damit umgehen, dass da Menschen auch davor Angst haben können, was das heißt, dass da auf einmal ganz neue abgefahrene Technik in die Stadt kommt.
Mhm, klar, weil das darf man nicht vergessen, es ist nicht irgendein Systemstadt, wie du es vorhin über die 60er Jahre sagtest, nur diese abstrakte technokratische Perspektive, sondern es geht um Menschen, die da wohnen. Ja.
Genau, genau.
Ja, super.
Und was wir da halt machen, ist, wir unterstützen diese Kommunen, also ich berate solche Kommunen und ich forsche aber auch. Und das ist aber einfach nur ein Teil von meiner Arbeit an dem Institut. Das ist eben ein Programm, in dem wir auch Partner mit dabei sind. Und ansonsten forsche ich generell an diesem Institut zu den Themen Digitalisierung und Stadtentwicklung.
Super, das klingt total spannend und ich bin auch sehr dankbar, dass das so nah dran an der Praxis ist. Wir werden gleich noch über ein paar Projekte sprechen, weil damit haben wir angefangen, Smart Cities sonst auch schnell ein sehr großes Buzzword ist. Also wir wollen heute auch ganz konkret über die Projekte sprechen. Aber vielleicht springen wir noch einmal kurz zum Thema Nachhaltigkeit. Deshalb sprechen wir heute ja auch. Was sind denn so wichtige Herausforderungen, wenn du uns da nochmal einen Überblick geben kannst, die jetzt auf Städte zukommen? Jetzt ist bald Sommer, also Hitze und solche Dinge. Was sind da noch Use Cases, allgemeinere Use Cases, denen man mit Smart City Konzepten begegnen kann?
Na, generell ist, wie du gesagt hast, Klimaschutz und Klimaanpassung mit einer der größten Aufgaben für die Städte, nicht nur erst seit heute und nicht nur für die Zukunft, eigentlich schon seit vorvorgestern, aber natürlich das Bewusstsein ist erst leider in den letzten Jahren so wirklich gestiegen, dass das einfach eine ganz zentrale Aufgabe ist und dementsprechend nicht nur der Klimaschutz, sondern auch die Klimaanpassung, also die Anpassung unserer gebauten Umwelt an den sich stark verändernden klimatischen Bedingungen. Wir haben immer mehr sogenannte Tropennächte, wir haben immer mehr Starkregenereignisse, das heißt, wir haben allein damit zu kämpfen, dass viel mehr zum Beispiel sturzbachartige Regenfälle runterkommen und die Kanalisation das nicht so einfach aufnehmen kann. Gleichzeitig haben wir viel weniger Regentage. Dementsprechend gibt es dann zum Beispiel dieses große Konzept der Schwammstadt, dass wenn schon Wasser vom Himmel kommt, wir dafür sorgen möchten, dass möglichst viel von diesem Wasser in den Städten auch gespeichert werden kann, damit man das eben dann wieder in so Trockenperioden anderweitig nutzen kann. Also das ist eine so der allerzentralsten Aufgaben, aber natürlich auch Fragen der Resilienz zum Beispiel. Also so die Frage, wie kann man dann jetzt hier wieder dieses Gesamtsystem statt vor zum Beispiel auch plötzlichen Schocks, wie man das ja immer so nennt. Also das kann, keine Ahnung, ein Cyberangriff sein, das kann aber natürlich auch ein Unwetter sein. Wie kann man so ein System nicht nur davor schützen, sondern befähigen, sich möglichst selbstständig auch davon wieder zu erholen und möglichst wenig Schaden der Bevölkerung beizufügen?
Und der smarte Ansatz wäre dann zu sagen, man braucht eine Menge Wissen, um sich darauf vorzubereiten. Prognostik ist ja auch so eine Sache, ne, dass man wahrscheinlich über Modelle, Klimafolgen oder Extremwetterereignisse oder sowas abschätzen kann, ne?
Genau, also es geht natürlich darum, einerseits einfach zu verstehen, was passiert da in unseren Städten, also wie verändern sich Temperaturen, wo fließt zum Beispiel das Wasser hin, wenn auf einmal besonders viel Wasser runterkommt, also was sind das für Fließwege und wie kann ich das irgendwie steuern, also einerseits diese Vorhersage ist wahnsinnig wichtig, das Monitoring einfach von unseren Infrastrukturzuständen ist dafür aber auch total wichtig, also wenn wir bei diesem Wasserbeispiel bleiben, wir haben ja große, komplizierte Abwassernetze und Systeme, die auch dann noch mit natürlichen Flüssen zum Beispiel verbunden sind. Und die müssen ja irgendwie instand gehalten werden, dass sie zum Beispiel plötzlichen Fluten standhalten können. Und da kommt oftmals einfach kein Mensch hin.
Ja.
Das liegt leider in der Natur der Sache. Und da gibt es dann einfach natürlich auch Möglichkeiten, ganz banal mit dem Roboter reinzufahren. Der Roboter platziert einen kleinen Sensor, nimmt gleichzeitig noch eine Laseraufnahme des aktuellen Zustandes auf. Und dann habe ich sozusagen ein kleines digitales Abbild dieses Kanalsystems und kann viel leichter überlegen, wann muss ich dieses System wie pflegen, dass es mir nicht sofort einstürzt. Also auch das, so dieses nicht nur die Daten erheben, sondern auch das Monitoren der Infrastruktur, wo das durchrauscht, wozu wir die Daten erheben, ist zum Beispiel wahnsinnig wichtig. Und natürlich auch Emissionen, Emissionen, also CO2-Reduktion ist natürlich auch ein wahnsinnig großes Ziel. Und da müssen wir dann eher so in den Bericht des Verkehrsmanagements gucken, wie können wir dafür sorgen, dass, ne, ganz platt gesagt, einfach weniger Autos durch unsere Städte fahren. Wie können wir den ÖPNV produktiver machen? Das hängt ja alles in diesem großen Konstrukt der Stadt auch zusammen.
Super. Wie schön, dass man von dem großen Begriff Smart City sofort, wenn man sich den näher anguckt, bis zum Abwasserrohr, bis auf die Straßenkreuzung, bis ins Klein-Klein kommt. Das ist irgendwie super. Genau. Und wir wollen auch noch über konkrete Projekte sprechen. Wir haben uns vorher ein paar ausgesucht. Du hast ein paar mitgebracht. Du hast ja so viele quer durch Deutschland. Wir haben ein paar ausgewählt. Und da auch ein bisschen darauf geachtet, eben nicht nur die ökologischen Aspekte von Smart Cities und auch von Nachhaltigkeit zu betrachten, sondern eben auch die sozialen. Denn es geht also Stadtveränderungsprozessen ja auch immer darum, ja, die Leute, die dort wohnen, mitzunehmen, sie zu beteiligen an solchen Veränderungsprozessen. Und die Stadt Hamburg hat dafür ein digitales Partizipationssystem entwickelt. Kannst du dazu was erzählen?
Ja, das DPAS ist die Kurzfassung davon.
Es wimmelt überall von Akronymen, ne?
Das ist ganz schlimm. Das fühlt sich irgendwie an wie in den 80ern. Ich hatte das Gefühl, da gab es auch eine große Schwemme der Abkürzungen. Jetzt sind wir wieder angekommen. Das DPAS-System in Hamburg finde ich ein ganz großartiges Beispiel, wie man durch ein wirklich sehr komplexes digitales Tool einen wahnsinnig großen Impact bei den Menschen direkt vor Ort schaffen kann. Und zwar einen Impact, wie sie sich bei der Gestaltung der Stadt einbringen können. Denn wir hatten es vorher schon ganz kurz andiskutiert, dass noch so in den frühen Phasen Smart City ja wirklich von oben nach unten gedacht war. Also ich manage diese Struktur, damit kann ich aber auch die Menschen besser managen und die Menschen haben sich in diese Struktur einzupassen. Und die zentrale Kritik an diesem technokratischen Ansatz war natürlich, die Menschen sind nicht nur irgendwas, was ihr steuern sollt, sondern ihr sollt eigentlich diesen Menschen einerseits die Möglichkeit geben, diesen Umfeld auch selber mitzugestalten. Und die sind diejenigen, die in dieser Stadt leben. Also sollten sie halt auch gefragt werden, ob sie das toll finden, ne? Ganz platt gesagt. Was sie möchten, das ist also der große Diskurs um die Möglichkeiten zur Partizipation in unseren städtischen Entwicklungsprozessen. Und wenn wir über Partizipation sprechen, dann haben wir eigentlich so 2 bis 3 große Herausforderungen. Auf der einen Seite musst du ziemlich komplexe Sachverhalte verständlich rüberbringen zu einem riesigen Publikum. Und das heißt nicht, dass der Normalbürger zu doof ist, das zu verstehen, aber da stecken halt meistens so viele vorherige Überlegungen drin. Das ist einfach ein riesiges Konstrukt. Das heißt, du musst das irgendwie relativ gut rüberbringen auf der einen Seite. Und dann haben wir ja ein sehr formalisiertes Beteiligungssystem in Deutschland. Also das ist natürlich auch teilweise rechtlich festgelegt, dass du bei bestimmten Vorhaben in einer bestimmten Form die Betroffenen beteiligen sollst.
Ja, ich kenne das so, dass man im Rathaus irgendwelche abstrakten Pläne auslegt, die nur Architekten lesen können und das interessiert dann niemanden. Oder ich war einmal bei sowas da, glaube ich, aus Neugierde, aber ja.
Genau, also erstens musst du mal den Ort im Rathaus finden, wo dieser Plan liegt. Dann ist dieser Plan vielleicht am Mittwoch zwischen 14 und 15 Uhr zugänglich. Jeder vollzeitabende Mensch, der nicht in Nachtschicht arbeitet, muss man natürlich dazu sagen, kann zu dieser Uhrzeit nicht. Das führt dazu, dass Beteiligung eigentlich nicht so gut funktioniert, wie wir das gerne hätten. Und DPAS hat dazu ein großes Ökosystem aufgebaut, was aus ganz vielen verschiedenen Bausteinen besteht und dazu führt, dass in Hamburg es eine viel größere Beteiligung gibt und vor allem auch eine viel qualitativere Einbindung der Dinge, die die Bürgerin dann mit reinbringt. Denn DPAS hat einerseits ein Tool entwickelt, dass man auch zeitlich unabhängig genau solche Pläne angucken kann von zu Hause. Dann haben sie auch die Möglichkeit, wenn man vor Ort hingeht, gibt es einen großen Touchtable, auf dem man sich eine 3D-Stadt Modell angucken kann und tatsächlich auch eher so virtuell verstehen kann, welche räumliche Auswirkungen jetzt hier eine bauliche Veränderung hat. Ja, also was, wie sieht der Schattenwurf auf einmal aus, wenn da 5 Stockwerke stehen? Ist das wirklich schlimm? Ist das so schlimm, wie ich mir das vorgestellt habe? Oder ist es viel schlimmer, als ich es mir vorgestellt habe?
Ja.
Und in diesem Tool kann ich auch direkt Rückmeldungen zum Beispiel geben. Also das ist auch so eine Möglichkeit. Und wenn das jetzt gut läuft und die Stadt bekommt tatsächlich mal 2000 Rückmeldungen zu einem Vorhaben, normalerweise sitzt dann da eine Person und muss das halt händisch auswerten.
Oh Gott.
So, und das ist
da sind wir bei
auch
Datenerfassung und Mustererkennung und Auswertung. Ja.
Jetzt hat man schon viele Daten, jetzt muss man die aber auch irgendwie auswerten können. Mhm. Und Keepers hat ein ziemlich spannendes Sprachmodell entwickelt, was eine teilautomatisierte Auswertung und Clusterung von solchen Eingaben ermöglicht. Und natürlich, gerade in so einem Kontext, ist natürlich ein potenzieller Bias von so einem Sprachmodell wahnsinnig wichtig. Also natürlich soll vermieden werden, dass entweder was falsch interpretiert wird oder irgendwelche Zielgruppen nachteilig bewertet werden. Und das haben sie tatsächlich in diesem Modell, in diesem Deepest Analytics heißt das, umgesetzt. Und das ist wirklich eines der beeindruckendsten und fortschrittlichsten Modelle in Deutschland.
Mhm. Und wie ist so die Resonanz? Also wird das angenommen auch? Und wenn ja, wie kann man sich das angucken? Muss ich mich identifizieren als Hamburger mit meinem Einwohnermeldeamtsausweis oder Kennziffer oder?
Wird tatsächlich extrem gut angenommen. Also ich kenne ein Beispiel, da ging es um das Radverkehrskonzept in Altona und haben sie über 3000 Rückmeldungen und Kommentare von Bürgerinnen bekommen und haben das wirklich extremst effektiv einbringen können und es hat nochmal wirklich einen Einfluss darauf gehabt, wie jetzt das Radverkehrskonzept in Altona am Ende wirklich aussieht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die Login-Varianten funktionieren, Nikolas.
Ja, klar, alles gut. Ich bin nur aber auch immer neugierig.
Ja, total. Ich weiß, also es gibt normalerweise Versuche, dass man das direkt mit der Bund-ID koppelt, dass es wirklich so einen One-Stop-Shop gibt. Also das sind tatsächlich so zentrale Ideen. Und DeepAss ist mittlerweile auch schon in mindestens 4 weiteren Kommunen in Deutschland im Einsatz. Also es ist tatsächlich auch eine Open-Source-Software, die relativ niedrigschwellig dann adaptiert werden kann. Und die Stadt Hamburg hat darum auch ein Lab aufgebaut, die anderen Kommunen dabei helfen, das sinnvoll bei sich zu implementieren.
Super. Also da hat der Wissenstransfer schon ganz gut funktioniert, ne? Und das Modellhafte eines Projekts, was man mal umsetzt, um daraus zu lernen, wie man es in anderen Städten machen kann.
Genau.
Und so weiter. Bei den vielen interessanten Projekten, die du mir geschickt hast, ist auch eins dabei, das heißt Tiny Rathaus. Also in Kiel hat man ein Mini-Rathaus zur Bürgerbeteiligung gebaut. Was verbirgt sich dahinter? Kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
Ja, das ist irgendwie ein ganz schönes Beispiel, dass digitale Tools meistens nicht ohne irgendeinen analogen Counterpart funktionieren. Mhm. Also auch gerade bei der Beteiligung, natürlich sind jetzt solche Möglichkeiten, wie DeepAss uns gebaut hat, eine wahnsinnig wichtige Ergänzung, um auf das, was ich vorher kurz aufgemacht habe, auf die Herausforderung in der Bürgerbeteiligung einzugehen. Aber gleichzeitig haben sich natürlich auch analoge Beteiligungsmöglichkeiten bewährt. Die Region Kiel hat literally ein Tiny House auf Räder gestellt und fährt damit durch die Region. Also steht eben nicht nur am Rathaus, sondern fährt eben auch Orte wie Supermarktplätze an, vor einem Fußballfeld. Einfach Orte des täglichen Lebens, wo sich Menschen häufig aufhalten, über aktuelle Entwicklungen zu informieren. Da wird tatsächlich auch relativ viel über das informiert, was in Richtung Smart City passiert. Einfach um das Thema Smart City raus aus dem Computer zu holen und wirklich auch ein bisschen anfassbar zu machen, um ansprechbar auch zu sein. Also das sind dann immer die Kolleginnen und Kollegen aus dem Smart City Team der Region Kiel mit dabei und wollen auch einfach ein bisschen Rede und Antwort stehen. Und gleichzeitig nutzen sie das so ein bisschen als Testort, also wo sie auch mal neue Tools, die sie gerade entwickeln, den Leuten einfach in die Hand geben und sagen, macht das überhaupt Sinn? Funktioniert das für dich? Und auch dort gibt es so eine Art Touchtable, wo dann über aktuelle Vorhaben in der Region Kiel informiert wird. Das finde ich irgendwie ein sehr gutes Beispiel, wie gesagt, dass Analog und Dialog auch ziemlich sinnvoll Hand in Hand gehen können.
Ja, schönes Wortspiel, Analog und Dialog. Ne? Und auch oft so ein großer Fehlschluss von so Digitalisierungsfantasien, dass man denkt, jetzt ist zukünftig alles digital. Alle Leute sind nur noch online und man so ein bisschen übersieht. Ja, das ist oft gerade die Mixed Reality, die Vermischung von Analog und Digital, dass die dann sinnvoll ist. Ne? Und was der aktive Dialog auch irgendwie zählt. Ne? Leute in die Augen zu schauen, sie zu sehen, sie zu befragen, sie ernst zu nehmen.
Das genau, und das ist einfach dazu wichtig zu verstehen, dass das Digitale das Analoge nicht zwangsweise ersetzen soll. Das ist ja oftmals so eine große Angst, sondern eigentlich geht es nur darum, eine sinnvolle Ergänzung zu liefern. Das ist ja genau der Gegensatz zu dem technokratischen Ansatz, den wir am Anfang diskutiert haben.
Dann gibt es ja auch Menschen, die das nicht so einfach haben. Ich habe in der letzten Folge mit der Juliane Schwabenbauer über digitale Inklusion und barrierefreies Webdesign und so weiter gesprochen. Es gibt ja auch viele, viele Menschen, die man oft vergisst, die nicht so digital affin sind, die es nicht so einfach haben, mit digitalen Medien zu arbeiten oder sich im Internet zu bewegen. Es gibt ein Projekt im Eifelkreis Bitburg-Prüm, das klingt herrlich regional, herrlich deutsch regional. Das heißt, helfende Hände, so schlicht wie einfach. Was passiert da?
Ja, da gibt es genau das. Da gibt es helfende Hände für Digitales. Du hast es gerade schon gesagt, ganz wichtig ist zu verstehen, dass nicht alle vielleicht so neugierig auf Technik sind, dass es einfach auch Vorbehalte gegenüber Technik gibt. Und das ist völlig legitim. Und um dem gerecht zu werden, dass allerdings sich viele Prozesse mittlerweile ins Digitale bewegen, dem muss man gerecht werden oder dem möchte der Eifelkreis oder dem wollte der Eifelkreis Bitburg-Prüm gerecht werden und hat ein ehrenamtliches Projekt auf die Beine gestellt, wo es sozusagen digitale Kümmerer gibt, die Menschen, die sich zum Beispiel schwer tun, ihr Smartphone zu benutzen oder zum Beispiel ein E-Rezept einzulösen oder wie so ein Online-Banking funktioniert, denen dabei Unterstützung gibt und einfach kleine Sprechstunden anbietet, aber auch zum Beispiel mal ein Seniorinnenheim fährt oder in ein Dorfzentrum und da eine Ansprechstation ist. Also es gibt sozusagen Orte, wo man hingehen kann, aber man wird auch ein bisschen aufgesucht und unterstützt Menschen in der Nutzung ihrer digitalen Tools.
Auch interessant, dass es auch ein Smart City Projekt ist. Ne? Da sieht man mal, wie weit man sich da von so einer Top-Down-Technokraten-Perspektive entfernt hat. Und das eben auch darum geht, Leuten die Benutzung von Dingen nahezubringen. Und das ist ja auch eine Form von Austausch, von sozialem Miteinander und so weiter, was natürlich auch für Städte und natürlich auch für ländliche Räume wichtig ist. Mich würde nochmal interessieren, wenn man jetzt eine Kleinstadt vielleicht sogar ist oder eine Kommune, wie sieht dann so die Zusammenarbeit mit euch aus? Sagt man, Mensch, wir möchten da gerne mal was machen oder wir haben da was gesehen. Wie ist so die Kooperation mit euren Projektpartnern und wie ist so der Verlauf so eines Projekts?
Also wir betreuen ja primär die Kommunen, die 73 Kommunen, die Teil dieses Förderprogramms sind. Und da gibt es nicht nur das Deutsche Institut für Urbanistik, sondern es gibt noch ganz viele andere Partner, die ebenfalls unterstützend für diese Kommunen da sind. Da sind ein paar Fraunhofer-Institute mit dabei. Es gibt eine Agentur, die sich primär auch eben mit Klimaschutz beschäftigt und andere Stadtforschungsinstitute. Und wir haben sozusagen diese Kommunen so ein bisschen unter uns aufgeteilt, damit wir eine entsprechend enge Betreuung ermöglichen können. Und es gibt tatsächlich für jede Kommune einen fixen Ansprechpartner. Die sind so ein bisschen wie das Callcenter, weil natürlich gerade so ein großes Förderprogramm auch einfach administrativ ein bisschen herausfordernd ist. Aber natürlich geht es dann auch ganz viel um inhaltliche Fragestellungen. Also wenn man sich mal irgendwann so eine Projektidee geschnitzt hat, ist es natürlich ein weiter Weg von der Idee bis zur tatsächlichen Umsetzung. Und da gibt es einerseits vielleicht technische Hürden, aber es gibt vor allem ja auch die Herausforderung, wie bringe ich das eben jetzt in meinen kommunalen Alltag rein. Und gerade bei solchen Prozessen unterstützen wir die sozusagen und haben uns da verschiedene Unterstützungskonzepte ausgedacht und fahren da quer durch ganz Deutschland, um uns mit den Menschen an ihren Besprechungstisch zu setzen, mit den Leuten, mit denen wir sprechen müssen, um einfach auch mal die Fragen auf den Tisch zu legen und die Aufgaben zu diskutieren, die es zu bewältigen gibt.
Worauf kommt es an, damit so ein Projekt gelingt? Ich meine, jedes Projekt in so einer Kommune oder in so einer Stadt ist individuell, ist anders, hat seine Unwegsamkeiten. Wir kennen das alle, so groß die Frage ist, man weiß aber immer irgendwann aus Erfahrung, es gibt so ein paar Dinge, wenn die stimmen, dann kann nicht so viel oder zumindest weniger schiefgehen. Worauf kommt es da an?
Also es ist wirklich die große Frage. Das ist die große Frage, die dieses Projekt auch seit 6 Jahren versucht zu beantworten. Wow. Und es gibt, das ist ja auch immer so schön, es gibt da keine Blaupause dafür und es gibt leider auch nicht eine Antwort. Natürlich kann man so ein bisschen wesentliche Punkte festmachen. Also was wir wirklich festgestellt haben, ist, man muss mit der Verwaltung sich gemeinsam entwickeln. Gerade in solchen Förderprogrammen tendiert man ja auch so ein bisschen dazu, mit den finanziellen Möglichkeiten, die man bekommt, so wie so einen kleinen extra Satelliten zu bauen, aus vielleicht so 2, 3 neuen Mitarbeitenden, die haben dann irgendwo ihr kleines Büro und spinnen an neuen Ideen rum. Und wenn dann aber die Förderperiode vorbei ist, dann platzt dieser kleine Satellit weg und dann bleiben vielleicht ein paar Post-its an irgendwelchen Fenstern kleben und dann ansonsten ein eisiger Wind durch die Hallen der Verwaltung. Und genau das ist, gilt es ja eigentlich zu vermeiden. Das heißt, es braucht so eine möglichst gut durchdachte Strategie, wie man frühzeitig alle mitnehmen kann. Das ist ja auch immer so ein schöner Spruch. Aber es ist wirklich eigentlich mehr ein Change-Management-Prozess, als dass es ein Technologieprozess ist. Es geht wirklich vor allem darum, mit wem muss ich wann wie sprechen. Wir haben herausgefunden, dass es auch innerhalb der Verwaltung besonders wichtig ist, sowas wie digitale Kümmerer zu haben. Die heißen oftmals Digitallotsen, die wirklich die ersten kleinen Ideen, sei es nur ein Miro-Board oder sei es nur eine andere Möglichkeit, einen digitalen Call zu machen, mitzubringen, dass man regelmäßig darüber berichtet, was man in seinem kleinen Stimmenkämmerlein sich überlegt hat, aber dass man nicht nur berichtet, sondern das immer als Angebot formuliert und immer sagt so, hier, ihr sollt Teil davon sein, was können wir eigentlich für euch machen? Das ist eigentlich so, wenn man erstmal so in die Verwaltung guckt, die das ja umsetzen sollen, sind das wirklich so mit die wichtigsten Punkte und auch so dieses Politikum zu schaffen, ne? Also wenn die Stadtspitze nicht dahinter steht, dann wird's schwierig. Und das ist tatsächlich auch einfach mit die größte Arbeit, diese Kommunikationsarbeit, das Lobbying und irgendwie daran, die eigene Motivation nicht zu verlieren. Denn da muss man schon gegen viele Windmühlen reiten. Also wir haben wahnsinnig großen Respekt vor dem, was wir da in den deutschen Kommunen bei den Smart Cities Team sehen, die wirklich, die einfach eine kleine Speerspitze sind für das, was eigentlich möglich ist. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Und wenn es dann darum geht, das Ganze nach außen zu tragen, ist es eigentlich das Gleiche.
Diese Modellkommunen und Städte sind ausgewählt worden. Konnten die ihre Projekte irgendwie auch selber mitbestimmen? Oder wie lief dieser Auswahlprozess? Das interessiert mich nochmal. Also sagt man, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen, du bist jetzt Modellkommune, Smart City, jetzt legen wir los, wir bauen dies und das. Oder wie läuft dieser Prozess?
Nein, also es ist tatsächlich ein, also von der Warte aus ein kompletter Bottom-up-Prozess, also ein kommunaler Bottom-up-Prozess. Man konnte sich auf die Förderaufrufe, auf die drei, die es über diese Jahre hinweg gab, bewerben und musste sich mit so Grobkonzepten bewerben, von ersten Ideen, die man umsetzen möchte. Und dann wurde man aufgrund einer Jury-Sitzung ausgewählt. Also da haben sich dann Expertinnen aus ganz Deutschland in so einer Jury zusammengefunden und darüber beraten. Und die Idee war, eine möglichst große Bandbreite an kommunalen Fällen sozusagen aufzusetzen. Also da sind natürlich große Metropolen wie München, Leipzig oder Hamburg dabei, sind aber eben auch Mittel- und Kleinstädte mit dabei und auch einfach Landkreise und Dörfer. Also ich erzähle auch immer ganz gerne von Apfeldorf und Fuchstal. Ja. Also wirklich ganz kleine Landkreise und Dörfchen, die wahnsinnig engagiert sind und teilweise mit die innovativsten Projekte aufs Tableau bringen, weil einfach ganz wichtig ist, zu zeigen, okay, Deutschland ist in seiner kommunalen Landschaft divers und wenn wir da Leuchttürme entwickeln wollen, dann können die sich nicht nur in den Metropolen entwickeln, weil Deutschland eben nicht nur aus Metropolen besteht.
Über zwei wollen wir noch sprechen oder über noch den anderen, einen anderen wichtigen Aspekt von Nachhaltigkeit, nämlich das Ökologische. Das ist uns sicherlich alle, wenn wir die Medien so ein bisschen verfolgen, sehr präsent. Also wie sich Städte und Kommunen auf den Klimawandel oder besser gesagt die Klimakrise vorbereiten, konkret auf extreme Hitze. In Bochum, hast du mir geschrieben, gibt es ein Stadtklima-Monitoring und Hannover hat sich mit einem Hitzewassermanagement beschäftigt. Wie sieht das konkret aus?
Da kommen wir eigentlich nochmal auf so Punkte zu sprechen, die wir vorher schon mal ganz kurz gestriffen haben, als es darum ging, welche Herausforderungen unsere Städte eigentlich bewältigen müssen, gerade wenn es um das Thema Klima geht. Und da geht es vor allem wirklich darum, wie können wir die Ressourcen, die in den Städten sind, sinnvoll einsetzen und eben managen. Und da ist eben Sensorik ganz besonders wichtig. Und Bochum macht das eben mit einem sehr umfangreichen Sensorik- und Messnetzwerk, die eben genau das messen, zum Beispiel Bodenfeuchte, pH-Werte, also generell klimarelevante Daten und das Ganze aber auch in Rückhaltebecken und Gewässern, also dass man wirklich möglichst guten Überblick über den kommunalen Wasserhaushalt hat, damit man auch weiß, wann es sozusagen kritisch wird und wie ich das Wasser, was da ist, besonders sinnvoll einsetzen kann. Und das Ganze ist natürlich dann auch immer die Frage, wie kommen jetzt die Daten von den Sensoren in die Stadt? Also dafür braucht man auch ein entsprechendes Netzwerk und das kann man relativ niedrigschwellig mit dem sogenannten LoRaWAN-Funknetzwerk machen und die haben eben sehr beispielhaft gezeigt, wie man dieses eigentlich auch technisch relativ günstige und einfache Netzwerk eben genau mit solchen Sensoren koppeln kann und wie man einfach so ein sehr niedrigschwelliges und trotzdem extremst schlagkräftiges Messnetzwerk in seiner Stadt aufbauen kann, um dann auf Basis genau solcher Daten das auch für eine langfristige Planung wiederum einzusetzen. Also wenn ich über mehrere Jahre mir dann auch solche Datenreihen angucken kann, dann kann ich natürlich viel besser entscheiden, wie ich in Zukunft meine Klimamaßnahmen in dieser Stadt ausrichten möchte, weil ich nicht mehr nur so auch hier wieder nach Gefühl agieren muss oder nach eben ja alten Messreihen, sondern das dann tatsächlich auch in Echtzeit mit beobachten kann und mir dann angucken kann, bei welchen Starkregenereignissen, wie in welchen Hitzesituationen, welcher Punkt in der Stadt wie belastet ist. Das ist natürlich wahnsinnig wichtig, um nachhaltige Klimaschutzmaßnahmen auf die Beine zu stellen.
Hannover kümmert sich in ähnlicher Weise um sein Wassermanagement.
Genau, und Hannover guckt sich da nochmal genauer an, wie vor allem sich so Hitzeinseln, nennt man das, in den Städten entwickeln. Und das wiederum ist natürlich für ganz unterschiedliche Zielgruppen von Bedeutung. Also wir wissen alle, dass gerade ältere Personen, aber auch anderweitig körperlich beeinträchtigte Personen extremst unter solchen Hitzeperioden leiden und einfach nicht jederzeit zum Beispiel sich durch die Stadt bewegen können, auch wenn sie es eigentlich müssten. Und durch diese viel stärkere Hitzebelastung sind auch einfach Wege durch die Stadt viel belastender geworden, wenn ich wenig Verschattung habe, wenn ich möglichst stark versiegelte Flächen habe, wo sich die Hitze auch noch aufstaut. Das ist eine große Herausforderung und Hannover hat ein sogenanntes Klimaagentenmodell aufgebaut. Das heißt, die schaffen so Personas von unterschiedlichen Personentypen und lassen die dann einmal fiktiv verschiedene Wege in der Stadt ablaufen, um rauszufinden, okay, diese Person bewegt sich zum Beispiel relativ langsam, muss mehrere Stopps einlegen und wie heiß ist es an den Stellen oder wie häufig gibt es einen sogenannten Cool Spot, wo die Aufenthaltsqualität angenehm ist, muss ich mehr solcher Coolspots anbieten. Und auf Basis dieser Erkenntnisse schaffen sie dann eben genau solche Orte, wo dann zum Beispiel mit so kleinen Verdunstungsmaschinen kleiner Sprühnebel geschaffen wird.
Habe ich tatsächlich in Wien mal gesehen, wo es
genau, da kennt man das.
Im touristischen Zentrum auch sehr, sehr flächenversiegelt ist, da gab es es auch.
Okay. Genau, ja, genau sowas gibt es dann zum Beispiel. Oder einfach zu wissen, okay, also hier brauchen wir mehr Verschattung, weil das so ein zentraler Busumsteigeplatz ist und wir können die Menschen hier nicht in der Sonne schmoren lassen. Und das ist, glaube ich, nochmal ein ganz gutes Beispiel, wie ein besseres Datenmanagement uns besser in die Lage versetzt, zu verstehen, wo Menschen wie belastet sind und wie ich dann als Stadt dafür sorgen kann, diese Belastung ein bisschen weniger zu machen.
Super interessant, Lisa. Ich hätte so viele Fragen, wie gesagt,
ja,
wir könnten uns jetzt vom Verwaltungsschreibtisch bis zum letzten Abwasserrohr und dem Monitoring reinnerden. Ich hätte noch eine Frage so ein bisschen zum Schluss, auch nochmal eine große diagnostische Frage, wie man so die Experten wie dir stellt. Was würdest du sagen, wo wir gerade so stehen, wenn es um Smart Cities geht, die Entwicklung der Smart City in Deutschland, auch in Europa, ist es noch ganz in den Anfängen? Was muss da noch passieren? Wie sieht da die Zukunft aus?
Es kommt, glaube ich, immer darauf an, mit welchem Maßstab man da rangeht. Also klar kann man natürlich sagen, gut, in China ist man da mit den technologischen Entwicklungen schon deutlich weiter. Auch in Amerika geht sehr viel mehr. Gleichzeitig geht meistens sehr viel mehr, weil es sehr viel niedrigschwelligere Datenschutzbestimmungen gibt. Und ich glaube, das ist ein wahnsinnig großes Pfund in Deutschland, dass da in den letzten Jahren auch nochmal große Sprünge gemacht wurden, was die hiesigen rechtlichen Regularien an der Stelle gibt. Gleichzeitig ist das trotzdem eine Herausforderung, weil natürlich die Entwicklungen, also rein die technischen Entwicklungen, einfach nicht so schnell und so dynamisch passieren können und teilweise auch einfach das experimentelle Anwenden oftmals eine Herausforderung ist. Das liegt aber auch einfach an den Verwaltungsstrukturen, die wir in Deutschland haben, die aus Gründen sind, wie sie sind und die meistens auch zum Schutz der Verwaltung und der Bevölkerung so sind, wie sie sind. Aber natürlich braucht so eine technologische Entwicklung immer Experimente. Und Experimente müssen meistens ein bisschen unabhängiger von den strengsten Regeln, die es in so einem Kontext geben kann, auch passieren dürfen. Und Experimente müssen auch scheitern dürfen. Das finde ich auch gerade jetzt, wenn wir auf so Leuchttürme gucken, ganz wichtig, dass man vor allem auch keine Angst hat zu sagen, das hat nicht funktioniert. Denn eigentlich kann man meistens daraus ja besonders gut lernen. Und ich habe das Gefühl, dass wir mit diesen Leuchttürmen hier in Deutschland wirklich eine sehr gute Entwicklung sehen können. Vor allem personell, denn was da an Brainpower in die Kommunen gezogen ist, die es sonst vielleicht den Weg nicht in der kommunale Verwaltung gefunden hätten, das finde ich wahnsinnig ermunternd und auch was teilweise für eine Verjüngung stattgefunden hat, ohne zu sagen, dass ältere Mitarbeitende ein schlechtes Asset sind, ganz im Gegenteil, aber die Mischung, die wir mittlerweile haben aus wirklich alten Hasen und wirklich neuen Ideen, die auch von alten Hasen weitergeführt und weitergetrieben werden, finde ich wahnsinnig ermunternd und das ist auch das, was mich mit am meisten motiviert, also der Austausch mit den Menschen in ganz Deutschland, in den Kommunen, wo ich bisher schon zu Gast sein durfte, die wirklich teilweise trotz fieser Widrigkeiten ihren Ideen Raum geben oder versuchen, den Raum zu erkämpfen.
Vielen Dank dir, Lisa, für das total nette und interessante Gespräch und bis bald.
Vielen Dank, Nikolas, es hat wahnsinnig Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
Ja, damit sind wir schon wieder am Ende dieser Folge. Es war ein total schönes, interessantes Gespräch mit der Lisa. Mich würde natürlich am meisten interessieren, in welchen Städten ihr wohnt und wo ihr da am liebsten und bestenfalls am angenehmsten den Sommer verbringt und auch, was ihr euch wünschen würdet, wo es nachhaltiger werden kann, wo es sozialer werden kann, wo es gerechter werden kann, ja, wo es vorangeht in die Zukunft in eurer Stadt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, egal ob auf Insta oder auf LinkedIn, wo ich ja immer meine neuen Folgen ankündige. Ihr könnt auch wie immer gern auf dem Blog vorbeischauen, wo ich nochmal weiterführende Links zu den Projekten, über die ich mit Lisa gesprochen habe, zusammengestellt habe und wo ihr natürlich auch wieder das Interview in leicht gekürzter Fassung findet. Würde mich freuen, wenn ihr wieder reinhört. Bis bald. Ciao.